Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Geschichten mit Zukunft. Dem Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Mein Name ist Dario Arndt und ich freue mich sehr, heute mit meinem Kollegen Lukas Braun Moin. Über ein Thema zu sprechen, von dem viele von euch mit Sicherheit schon gehört haben, von dem sich aber nicht alle ein ganz klares Bild machen können. Und zwar geht es um das Thema Smart City. Wir wollen erfahren, was es mit dem Begriff eigentlich auf sich hat und was Lübeck in diesem Bereich alles macht und plant, wer die handelnden Akteure sind und wie Unternehmen und Bürger davon profitieren können. Wir freuen uns sehr, dass wir auch heute wieder zwei ausgewiesene Experten bei uns sitzen haben, die wir begrüßen möchten und sagen ganz herzlich willkommen zu Dr. Stefan Iwins, dem Chief Digital Officer der Hansestadt Lübeck, kurz CDO, und Felix Schulz von Thun, dem Geschäftsstellenleiter vom Energiecluster Digitales Lübeck e.V. Lieber Stefan, lieber Felix, schön, dass Sie da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Moin Moin.
Ich würde jetzt gerne, bevor wir gleich ganz konkret reingehen zu dem, was in Lübeck passiert, schon, was ihr für Pläne habt für die Zukunft, ein bisschen grundlegender und allgemeiner starten wollen, und zwar nochmal mit dem Begriff Smart City. Vielleicht, Stefan, kannst du mal erklären, was ist eigentlich eine Smart City? Was zeichnet sie aus? Was macht eine Stadt zur Smart City?
Smart City ist so ein neumodischer Begriff. Im Prinzip ist es eine intelligent vernetzte Stadt, die mit Hilfe von Digitalisierungsmöglichkeiten die Lebensqualität der Stadtgesellschaft steigert. Also, dass Bürgerinnen und Bürger beispielsweise als Teil der Stadtgesellschaft einen Mehrwert haben, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer und eigentlich alle, die sich hier so in Lübeck bewegen. Mhm. Das ist es ganz verkürzt gesagt eigentlich.
Was braucht's dafür? Also welche technologischen Voraussetzungen oder Installationen sind dafür erforderlich, sozusagen, um sowas in einer Stadt zu implementieren?
Du bist jetzt schon sehr direkt auf der technischen Ebene. Bevor man so in die Technikebene einsteigt, braucht man erstmal so eine strategische Richtung. Mhm. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben eine Digitalstrategie entwickelt, auch schon das erste Mal fortgeschrieben, wo wir gesagt haben, ganz zentral ist die Steigerung der Lebensqualität. Und das schaffen wir nur, indem wir auf der einen Seite die Verwaltung modernisieren und auf der anderen Seite den Wirtschaftsstandort stärken und das zusammen betrachten. Und beides zusammen trägt dann zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und auch der ganzen Stadtgesellschaft bei. Weiterer wichtiger Zielfokus ist auch der nachhaltige Einsatz von Ressourcen, weil wir können da, das ist ein Thema, da können wir nicht drüber hinwegsehen und das wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen da effizient sein. Und dann gehört noch dazu, dass wir uns intelligent vernetzen. Und da kommt aber nicht nur die technische Komponente ins Spiel, sondern ganz, ganz wichtig, viel wichtiger eigentlich ist, die Unternehmerinnen und Unternehmer und die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen in der Stadt miteinander zu vernetzen. Technik ist im Zweifel einfach. Da können wir programmieren, da können wir Schnittstellen schaffen. Aber die Menschen dazu zu bekommen, das ist eigentlich die große Herausforderung. Und wenn wir diese vier Dimensionen, wenn wir die schaffen, gut zu adressieren, dann können wir es schaffen, ganzheitlich die Lebensqualität in der Stadt zu steigern.
Felix, wir haben jetzt gehört, dass es steigert die Lebensqualität, so, das steht über allem so ein bisschen. Vielleicht einem kurzen praktischen Beispiel nochmal aus deiner Perspektive.
Ja, sehr gerne. Also insbesondere der Punkt, den Stefan ansprach mit der intelligenten Vernetzung, da bin ich nun als Vertreter des Energiecluster Digitales Lübeck e.V. derjenige, der das in seinem Aufgabenheft stehen hat. Wir sind 2019 gegründet worden als, kann man glaube ich sagen, Smart City Initiative der Hansestadt Lübeck. Und sind bis heute unterwegs mit dem Ziel, Lübeck zur Modellregion für intelligente und nachhaltige Vernetzung zu entwickeln. Und damit ist eben nicht die technische, nicht in erster Linie, sondern vor allem die Vernetzung der Akteure in der Lübecker Stadtgesellschaft gemeint. Das scheint mir eins der Erfolgskriterien der Hansestadt Lübeck zu sein, diesen Ansatz konsequent zu verfolgen, den wir der einen oder anderen Stadt voraus haben, die den Begriff Smart City so versteht. Da ist City, der Begriff Stadt, schon im Namen. Dass es insbesondere und vor allem und maßgeblich durch die Stadtverwaltung allein zu treiben ist. Da ist Lübeck Gott sei Dank anders unterwegs.
kurze Rückfrage direkt zu dem Cluster. Wer sind denn da die handelnden Akteure in diesem Netzwerk und wie sieht die Vernetzung, von der du sprichst, dann konkret aus?
Genau, das Cluster hat seine Anfänge im Jahr 2018. Da hatten wir einen neuen, jungen Bürgermeister in Lübeck, der mit dem Thema Digitalisierung die Wahl gewonnen hat. Und da kamen dann ein, zwei Dinge zusammen, die sich gut ergänzten. Auch bei den Stadtwerken gab es jemand, der das Thema vorangetrieben hat. Und der IoT, Internet der Dinge, Hackathon bei den Stadtwerken, hat da gut in die Agenda gepasst. Und so hat sich dann mit der Stadt und den Stadtwerken ein Nukleus gebildet, um den herum sich dieser Verein gegründet hat. Damals gab es 14 Gründungsmitglieder, die Lübecker Hochschulen waren dabei, aber auch große private Unternehmen wie die Drägerwerke, das Technikzentrum Lübeck, die Sparkasse und viele andere, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Heute sind wir bei über 50 Mitgliedern und erfahren viel Rückenwind für unseren Ansatz, was wir in gewisser Weise ein wenig als Vorschusslorbeeren auch schon ganz zu Beginn von offizieller Stelle bekommen haben. Damals konnten wir beim Bundeswirtschaftsministerium einen Wettbewerb Stadtland Digital gewinnen. Genau mit diesem Konzept, damals hatten wir noch nichts vorzuweisen, außer die Idee, die ganze Stadt macht mit und eben nicht nur die Stadtverwaltung allein. Die ist natürlich elementarer Treiber des Ganzen, aber eben nicht allein auf weiter Flur.
Das war natürlich dann fruchtbarer Boden sozusagen. Die Menschen hatte man schon begonnen zu vernetzen. Und dann ist es natürlich wichtig, auch nachzulegen und mit Technologie sozusagen Transparenz zu schaffen, Informationen aufzubereiten, was wir dann auch angegangen sind. Beispielsweise wurde ein LoRaWAN-Netzwerk aufgebaut, ein Niedrigfrequenz-Energienetzwerk, wo ich ganz einfach wie zu Hause einen Feuermelder an die Wand schrauben kann und der funkt dann sofort in diesem Netz und übermittelt Daten aller Art, die man sich so vorstellt.
Über das gesamte Stadtgebiet ist das dann sozusagen.
Genau, das wurde von den Stadtwerken auch über das gesamte Stadtgebiet ausgebaut und war so ein bisschen der Grundstein. Und dann haben wir uns weiterentwickelt und haben gesagt, okay, das Netzwerk alleine reicht ja nicht aus. Wir brauchen auch eine Plattform, eine Datenplattform, auf der diese ganzen Informationen eigentlich zusammenlaufen und wo wir sie dann eben auch adressatengerecht visualisieren können und aufbereiten können. Und dazu kam dann natürlich des Modellprojekts Smart City, der Förderwettbewerb, auf den wir uns beworben hatten, wo wir auch positiv bedacht wurden und Fördermittel einwerben konnten, kam dann natürlich goldrichtig, so dass wir da die Gelder auch verwenden konnten, um diese Plattform eben aufzubauen.
Wie viel Geld habt ihr bekommen?
Wir haben 13,5 Millionen Euro an Fördergeldern bekommen. Und der große Vorteil hier in Lübeck war, zu dem Zeitpunkt waren wir noch Konsolidierungskommune. Das heißt, wir haben eine Förderquote von 90% und 10% Eigenanteil, den wir über den gesamten Projektzeitraum bezahlen müssen.
Das sind wir jetzt nicht mehr.
Das macht nichts. Zum Zeitpunkt der Beantragung waren wir das noch und das gilt für den gesamten Förderzeitraum.
Gut. Wie lange läuft das Projekt insgesamt?
Das läuft jetzt noch bis Ende 2028.
Okay, da haben wir ein paar Jahre vor uns.
Genau, wir haben sozusagen, das Projekt ist gegliedert in zwei Phasen. Das war einmal die Strategiephase, wo wir die Fortschreibung unserer digitalen Strategie gemacht haben und die Bürgerschaft hat diese auch genehmigt und freigegeben. Das war Anfang 2023 und jetzt sind wir in der Umsetzungsphase und haben mehrere Themenfelder, Themenbündel sozusagen, wo wir jetzt in die Umsetzung tatsächlich einsteigen.
So, und das Lebenswerte von Smart City für uns alle, die hier wohnen, sind jetzt quasi die Daten, die ihr sammelt? Und oder wie stelle ich mir das vor? Also wir tragen auch ein Stück weit dazu bei als Wirtschaftsförderung mit unseren Daten über die passanten Frequenzmessungen, aber das ist ja eher so im geschäftlichen Bereich. Wie geht's denn wenn ich jetzt als Privatperson, wie kann ich denn davon profitieren?
Naja, ganz allgemein gesagt, versuchen wir eine Transparenz des Wissens in der Stadt sozusagen über die Plattform zu visualisieren. Und da kennen viele Hörerinnen und Hörer vielleicht aus der Logistik das 6R-Modell, wo es darum geht, die richtigen Daten in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität, an dem richtigen Ort, zur richtigen Zeit und zu den richtigen Kosten bereitzustellen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, noch ein siebtes R dazu machen, für die richtige Zielgruppe, also den Kunden sozusagen zur Verfügung zu stellen. Und das schaffen wir mit der Plattform, indem wir eine Plattform schaffen, in der wir die Daten bündeln, beispielsweise von euch mit den Besucherfrequenzmessungsdaten. Aber zum Beispiel für Bürgerinnen und Bürger ist natürlich auch interessant, wie die Wassertemperatur oder die Wasserqualität an den Badestellen beispielsweise ist oder wo finde ich Parkplätze, wie ist die Belegung der Parkplätze, auch das sind alles Informationen, die da jetzt schon abgerufen werden können. Aber du hast gefragt, wie profitiert jetzt der Bürger davon? Es ist nicht so, dass wir jetzt die Erwartung haben, dass alle Bürgerinnen und Bürger auf unsere Plattform gucken sollen, sondern unser Ziel ist es, das hatte ich ja mit dem R-Ort vorhin schon gesagt, an dem Ort zur Verfügung zu stellen, wo Bürgerinnen und Bürger eben suchen. Und da meine ich nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die da auch mit dazugehören und auf jeden Fall gleichrangig sind. Wenn man zum Beispiel, oder Touristinnen und Touristen, wenn man nach Lübeck kommt und eine Veranstaltung besucht, möchte ich ja irgendwie in der Nähe entweder parken oder ich reise über die Bahn an, muss dann weiterfahren, braucht dann einen Bus, vielleicht muss auch ein Scooter verwendet werden und so weiter. Und wir wollen sozusagen eine Übersicht schaffen, da wo der Bürger guckt, wenn er bei Google guckt oder bei TomTom oder bei sonstigen Navigationsherstellern, dann wollen wir diese Daten da bereitstellen, wo der Bürger guckt, damit er darüber weniger Suchaufwand hat, weil, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, wenn ich weniger Suchaufwand habe, habe ich natürlich hinten raus mehr Freizeit für mich, für meine Kinder, für das, was ich tun will.
Das heißt, ich brauche gar keine App für Lübeck. Also als Lübecker Bürger macht das vielleicht Sinn, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn du sagtest gerade als Tourist, das heißt, ist gar nicht so, dass ich jetzt, wenn ich nach Lübeck komme, dann eine Lübeck-App runterladen muss. Es reicht, wenn ich mein Navigationssystem habe, weil ihr mit eurer Daten oder Lübeck mit seinem Smart City Portal die Daten auch in andere Systeme einspeist. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, wir haben einen offenen Ansatz da. Wir sprechen da ja immer von nicht personenbezogenen Daten, die wir dann auch transparent auch Unternehmerinnen und Unternehmern, auch Startups, die darauf Geschäftsmodelle machen wollen, zur Verfügung stellen. Das ist ein wesentlicher Teil. Das heißt, die Mein Lübeck App bietet viele Vorteile für Bürgerinnen und Bürger. Da ist beispielsweise auch der Abfallkalender drin. Wann wird mein Müll abgeholt? Oder da kann ich auch Online-Dienste drüber beantragen. Also ich kann mir zum Beispiel als Student über die Mein Lübeck App das Begrüßungsgeld beantragen und brauche dazu gar nicht mehr zum Amt zu gehen. Für Touristinnen und Touristen, da gibt es noch andere Projekte, die wir haben, die da, das ist das digitale Kulturwerk beispielsweise, aber da können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen.
Wenn ich ein Beispiel ergänzen darf, was über die, wo die Bürgerinnen und Bürger von der Smart City profitieren und was über die reine Bereitstellung von richtigen Daten am richtigen Ort zur richtigen Zeit und so weiter hinausgeht, dann würde ich ein Projekt, das seinen Ursprung im Verein hat, gerne einmal kurz vorstellen. Das ist mit einer Arbeitsgruppe gestartet, die sich Social Smart City nannte. Das waren engagierte Mitarbeitende aus Mitgliedsorganisationen, die sich regelmäßig getroffen haben und diskutiert haben, wie können wir die Smart City Lübeck eigentlich allen Menschen besser zugänglich machen, und zwar nicht nur den digital affinen. Aus dieser Arbeitsgruppe ist am Ende eine Stellenbeschreibung entstanden. Diese wurde dem Vorstand präsentiert und der Vorstand hat relativ spontan entschieden, diese Stelle finanzieren wir über 2 Jahre. So ist es dann auch gekommen, dass da hat sich also ein Konsortium gefunden aus Stiftungen und Hansestadt Lübeck, die diese Stelle zunächst einmal für den Zeitraum von 2 Jahren haben finanziert. Und mittlerweile ist die, soweit ich weiß, auch nachhaltig in den Haushalt übernommen worden. Das ist also so ausgegangen, dass diese Stelle bei der Hansestadt Lübeck eingestellt wurde und dort Wirkung entfalten konnte und sich zum Beispiel um so Themen kümmert wie wie nehmen wir Menschen mit, die sich nicht mit Smartphones auskennen? Wie nehmen wir Menschen mit, die Berührungsängste haben oder digital sich eher abgehängt fühlen? Ne? Oft ältere Menschen nicht nur. Und da haben wir zum Beispiel gerade ganz kürzlich, die Eindrücke sind noch frisch, eine Veranstaltung durchgeführt in Lübeck, die nannte sich Nachtschicht. Da ging es darum, dass Kompetenzträger, Spezialisten aus den Reihen der Mitgliedsorganisation des Vereins an einen Freitagnachmittag geopfert haben und in ihrer Freizeit ihre Skills, ihre Fähigkeiten den gemeinnützigen Organisationen des Vereins zur Verfügung gestellt haben und da an Dingen gearbeitet haben. Wie zum Beispiel eine Website gestalten oder mal einen Flyer oder ein Konzept schreiben für digitale Dinge. Auch das eine Idee, ein Projekt, das aus dieser AG, die es nach wie vor gibt, erwachsen ist.
Ich muss da vielleicht ganz kurz einmal noch mal einhaken. Wir haben vor, die Stelle zu verstetigen. Wir sind ja jetzt noch vor dem Haushalt. Das hoffen wir natürlich, dass die Lübecker Bürgerschaft uns in diesem Haushalt sozusagen die Freigabe dafür erteilt, dass wir dieses deutschlandweit einzigartige Projekt, denn wenn man nach Social Smart City googelt, findet man nur Lübeck, die sich sozusagen die Smart City auch unter einem sozialen Gedanken anguckt. Und da erhoffen wir uns eben eine Freigabe von der Bürgerschaft, dass wir dieses Projekt noch fortsetzen dürfen.
Die Kollegin hatte sich bei mir auch gemeldet, jüngst, die dafür tätig ist. Da geht es ja auch um das Thema Social Entrepreneurship und einiges. Also scheint wirklich spannend zu sein. Ich denke auch, da gibt es großes Potenzial für unsere Stadt.
Was mich noch interessiert hat, das ging ja schon so ein bisschen in die Richtung über diese AG, aber der Mitgliedsunternehmen. Du sprachst auch, Felix, von einem Initialisierungs-Hackathon, nenne ich es mal, bei den Stadtwerken vor einigen Jahren. Was gibt es sozusagen sonst noch für Formate oder Ideen, breitere Beteiligung zu erzielen bei dem ganzen Thema Smart City, Mitnahme von BürgerInnen, die jetzt nicht vielleicht in den Mitgliedsunternehmen des Vereins engagiert sind?
Genau, also die Mitnahme von Bürgerinnen und Bürgern, die obliegt nach wie vor der Hansestadt Lübeck. Also das ist nicht Aufgabe des Vereins, da ist die Partizipation an der Stelle mitzudenken. Da gibt es einen Beirat Digitalbeirat. Sagt Stefan sicher noch was dazu. Auch da haben wir Sitze des Vereins, dürfen dran teilnehmen, dürfen uns da einbringen, haben die unter den Mitgliedsorganisationen am Ende wählen lassen, die Mandate. Was wir machen ist, wir haben schon vor allem den Fokus, unsere Mitgliedsorganisationen zu integrieren, mitzunehmen. Zum Beispiel hatten wir damals Gelegenheit, als die digitale Strategie entstanden ist, da mitzudiskutieren in den ersten Entwurfsfassungen. Sabrina Wehren, Smart City Managerin der Hansestadt Lübeck, war mehrfach zu Gast in unseren Veranstaltungen des Vereins. Haben bis heute Möglichkeit, uns da einzubringen, Impulse zu geben, Projekte vorzuschlagen. Und veranstalten immer wieder größere Events, wo wir um Beteiligung in der Mitgliedschaft unter unseren Mitgliedern werben. Der Digitaltag ist ein gutes Beispiel. Da kommt niemand dran vorbei. Da versuchen wir so viele wie möglich mit eigenen Aktionen zu involvieren, haben das mittlerweile auch ausgeweitet von dem einen Digitaltag, der bundesweit stattfindet, hin zu einer digitalen, eher einer ganzen Woche, wo es um digitale Projekte und Themen geht, und diese dann an dieser Stelle den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen und zu informieren.
Vielleicht ergänze ich noch zum Digitalbeirat. Der gibt es jetzt seit 2 Jahren. Wir hatten das damals für eine Dauer von 2 Jahren, hatten wir diese Bewerbungen eingesammelt, Bürgerinnen und Bürger, unterschiedliche Stadtteile. Wir haben die Stadtteile so geclustert, dass sie ungefähr gleich viele Einwohnende haben, und haben dann sozusagen immer auch genderparitätisch diesen Beirat besetzt, indem wir wirklich gelost haben mit Lostrommel. Ich erinnere mich da sehr gut noch dran, dass wir mit Lostrommel im Audienzsaal gestanden haben und dann immer einzeln rausgezogen haben, die Mitglieder. Mhm. Auch diese Vorlage liegt gerade der Bürgerschaft vor, weil wir gerne mit diesen Bürgerinnen und Bürgern weiter zusammenarbeiten wollen. Und wir hoffen da natürlich auch da, dass wir weiter positiv zusammenarbeiten können. Wir haben, wie gesagt, den Jahresbericht dieses Jahr rausgegeben. Da finden also zahlreiche Veranstaltungen statt, wo auch Bürgerinnen und Bürger mitdiskutieren können und wo wir einfach feststellen, jedes Mal das Feedback ist einfach so wertvoll, weil es wirklich zufällig geloste Personen sind, ähnlich wie bei dem Bürgerrat auf Bundesrepubliksebene.
Ihr habt ja gerade mal einen guten Abriss gegeben, was alles so an Aktivitäten ansteht. Deswegen würde ich mal eine Frage stellen wollen, worin liegen denn konkret noch so die großen Herausforderungen in diesem Kontext? Also es ist ja ein breites Feld. Du hast es gerade gesagt, ihr sammelt jede Menge Daten. Ihr macht eine große Bürgerbeteiligung. Die Unternehmen haben Wünsche. Das gibt ja sehr viele Menschen mit einer, ich nenne es mal, gewissen Anspruchshaltung an dieses Vorhaben. Und deswegen wäre jetzt meine Frage, das ist ja natürlich auch mit Herausforderungen verbunden. Wo würdet ihr denn da sagen, welches sind die größten Herausforderungen? Wo habt ihr besondere Erfolge erzielt? Aber auch, wo seht ihr auch noch großen Handlungsbedarf?
Also wir bereiten jetzt primär Daten auf, die wir in der Stadtverwaltung haben. Noch nicht so viele Daten von den Unternehmerinnen und Unternehmern, weil da klassischerweise so ein bisschen Zurückhaltung besteht. Ich gebe meine Daten nicht raus, das ist mein Eigentum und ich weiß nicht so genau, was damit passiert. Das ist so die Herausforderung, diesen Layer noch so ein bisschen zu etablieren. Dafür wissen wir aber auch, müssen wir erstmal in Vorleistung gehen, was wir ja mit unserer Smart City Plattform auch schon tun, wo man jetzt schon sehen kann, es funktioniert und es ist auch möglich, dass man auf der Smart City Plattform eben getrennte Mandanten sozusagen einrichtet, die jetzt nicht öffentlich zugänglich sind, wo jetzt nur Unternehmen, beispielsweise ganz interessant für Logistikunternehmen, da in einem vertrauensvollen, geschützten Raum Daten miteinander auszutauschen, um dann Logistikprozesse aufeinander abzustimmen. Und wenn wir das schaffen, dann kriegen wir natürlich auch einen Hub, weil Logistik das Thema jetzt immer mit Mobilität auch zu tun hat. Mobilität hat immer mit CO2-Ausstoß auch zu tun und Ressourcenschonung. Und wenn ich da sozusagen effizienter werden kann durch einfachere Kommunikation, durch bessere Abstimmung der Prozesse, schaffe ich so auch rum, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Messt ihr dann schon jetzt den CO2-Ausstoß? Hat sich der verändert oder wie ist das? Also wenn du sagst, also ich als Bürger möchte jetzt wissen, okay, wie hat sich Lübeck in den letzten 2-3 Jahren entwickelt? Gibt es da schon eine History oder ist das jetzt also erst am Anfang?
Da gibt es eine Geschichte sozusagen von unserem Umweltamt, aber die Daten sind noch nicht so, dass sie jetzt schon in die Plattform laufen. Das ist auch da, ist einfach, weil wir immer noch beim Thema Herausforderungen sind, auch da immer noch ganz viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass durch die Transparenz und das Teilen von Daten, die jetzt wirklich nicht personenbezogen sind, dass das eher einen Mehrwert gibt, als dass Nachteile mit sich bringt. Aber diese konkreten Daten haben wir jetzt noch nicht auf der Plattform. Das ist aber auf jeden Fall geplant.
Du hast Logistik angesprochen und Verkehr. Frage ist, ich habe irgendwo mal Leuten hören, dass in Richtung Verkehrsrechner jetzt Investitionen getätigt werden sollen. Also Smart City wäre für mich immer so die erste Instanz, abgesehen von Informationen über die Wassertemperatur, Wasserqualität, Luft etc., wäre natürlich auch so eine Frage, wenn ich jetzt mit meinem Roller, Fahrrad, Auto etc. Gefährt durch die Stadt fahren muss und es gibt gesperrte Brücken, leider, es gibt aber auch ein paar Baustellen und wird dadurch der Verkehrsfluss schon beeinflusst oder sind wir noch nicht so weit? Oder wenn ja, wann ist, wäre es soweit?
Also da müssen wir noch uns ein bisschen gedulden. Also du hast schon richtig gehört, der Verkehrsleitrechner ist ein großes Projekt, was jetzt in dieser Haushaltsnotlage vom Bund sozusagen trotzdem bewilligt wurde für uns. Und wir können trotzdem auf diese Fördergelder des Bundes auch vertrauen. Das wird sozusagen an die Smart City Plattform angeschlossen, diese Daten, die damit einhergehen, natürlich Ampelsteuerungen und so weiter. Und ich habe ja vorhin nur einen kleinen Abriss gegeben an Daten, Badesensoren für Bürgerinnen und Bürger. Natürlich für Logistikunternehmen haben wir auch die jetzt schon drin, die Erik-Warburg-Brücke, wo man jetzt schon sehen kann, wann ist sie oben, wann ist sie hochgeklappt, wann ist sie runtergeklappt, was ich natürlich auch in meine Logistikprozesse mit einbauen kann. Aber der große Hub kommt natürlich erst dann, wenn wir den Verkehrsleitrechter haben, Ampeln steuern können, wenn man dann weiß, okay, ich habe folgende Veranstaltungen und dann Ampeln auch danach zielgenau schalten kann, wenn ich dann das verbinde mit freien Parkplatzkapazitäten. Wir gucken hier gerade auf eine große Parkplatzfläche, die P3 zum Beispiel, P2 Parkplätze. Wenn ich da genau weiß, wie viel Parkraum ist, da kann ich sozusagen auch dann, wenn ich nämlich mit dem Bürger verbunden bin, kann ich den gezielt zu einem bestimmten Parkplatz leiten und dadurch wieder Parkplatzsuchverkehr reduzieren. Und Parkplatzsuchverkehr, genau, Lukas, ist wieder ein Beitrag zum Klimaschutz.
Magst du schon verraten, wann perspektivisch der Verkehrsleitrechner einsatzfähig wäre oder gibt es noch kein festes Datum?
Nein, da gibt es noch kein festes Datum. Also das Projekt, die Fördergelder sind gerade bewilligt worden. Es findet jetzt sozusagen die erste planerischen Phasen statt, dass man jetzt auch guckt, dass man Projektleitung findet für dieses Projekt. Und da werden jetzt gerade so die Preliminary Phase, sagt man in einem Projektmanagement, dass man erstmal die Vorbereitung einfach macht.
Mich würde noch mal interessieren, ihr habt ja gesagt, dass diese Daten vorgehalten werden. Natürlich gibt es ganz viele Anwendungsfälle, die Verwaltung betreffen. Verkehrsführung würde ich auch irgendwie als städtische Hoheit irgendwie sehen. Ihr habt aber auch gesagt, die Daten sollen transparent gemacht werden, dass da zum Beispiel Startups Geschäftsmodelle draufsatteln können. Ist das schon passiert? Wenn ja, was? Beziehungsweise wie stellt ihr euch das vor, das zu forcieren, damit sowas auch stattfinden kann?
Also bis
Willst du was dazu sagen? Ich könnte anfangen und du ergänzt. Ja. Vielleicht ganz grundsätzlich zu den Startups. Da sind wir in Lübeck ja mittlerweile gesegnet mit einem sehr erfolgreichen Startup Accelerator Programm, also eines Förderprogramms von jungen Teams, die entweder schon Startups sind oder es noch werden wollen, in 9 Monaten mit 30.000 Euro gefördert werden, vom Technikzentrum Lübeck ins Leben gerufen, und Gateway 49 ist der Name des Programms. Wir sind als Energiecluster dabei, sind da als Clusterpartner, Unterstützer dabei, sprechen mit den Startups, vernetzen uns da, versuchen die Startups mit unseren Vereinsmitgliedern zu vernetzen. Da gibt es ein Format, das wir uns überlegt haben, nennt sich Smart City Dates, wo also Experten aus der Stadtverwaltung eines bestimmten Themas zu den entsprechenden passenden Startups auf die entsprechenden Startups treffen und dort in kleinen Gruppen quasi Projektideen schärfen. Da haben wir gute Erfolge mit erzielt, wenn es darum geht, die Player zu vernetzen und das ist die Kontakte zu bekommen. Das ist für so ein Startup ein wesentliches, ein wichtiges Asset, gerade zu Beginn in der Anfangszeit. Es gibt meines Wissens Startups, die super gerne mit offenen Daten, mit kommunalen Daten arbeiten würden. Da gibt es ja auch mittlerweile einige, die zur Verfügung stehen. Und da musst du jetzt gleich Stefan übernehmen, weil ich den allerletzten Stand nicht kenne. Das, was ich so höre aus der Community, ist, dass es noch nicht ganz ausreichend ist, in welcher Art und Weise die zur Verfügung stehen. Also standardisierte Schnittstellen, maschinenlesbar und so weiter sind ja die Themen. Und natürlich der Umfang der Daten könnte noch umfangreicher sein. Aber auch das ist klar, da sind wir ja gerade seit ein paar Jahren dran. Die Bretter sind ziemlich dick, die zu bohren sind und die Stefan da jeden Tag bohrt. Das werden ja fast täglich, wöchentlich, mindestens mal monatlich werden das ja mehr. Insofern sind wir da, was die Startup-Landschaft angeht, ganz guter Dinge. Und als einen Schwerpunkt in diesem Startup Accelerator Programm Smart City, das hat sich sehr etabliert und die Startups, die dort anfangen, sind da wirklich ein Gewinn, würde ich sagen, für die Stadtgesellschaft Lübeck, zumindest im Bereich Smart City.
Also das kann ich nur bestätigen, Felix, was du sagst. Man muss so ein bisschen unter den Zielgruppen unterscheiden. Wir sind in Deutschland sozusagen eine der wenigen Städte, die überhaupt so eine Smart City Plattform haben, die diesen Gedanken überhaupt haben. Und da arbeiten wir natürlich noch daran, an der Datenqualität. Um da jetzt, also für Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, sind wir schon echt weit, wenn wir da zum Beispiel Gesundheitsangebote drin haben, statische Daten wie zum Beispiel Orte für Migrationsberatung, aber auch so plakative Dinge wie Bänke. Also wo kann ich mal eine Pause machen? Das reicht für Bürgerinnen und Bürger als Info erstmal aus. Unternehmen, die darauf ein Geschäftsmodell aufbauen, brauchen natürlich eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Verbindung zu diesen Daten. Und da arbeiten wir noch dran, das zu verbessern. Aber ich glaube, das schaffen wir auch in Zukunft. Aber da brauchen wir noch ein bisschen Geduld.
Braucht ihr da noch mehr Unternehmen, die sich beteiligen in Form von A, Nachfrage, B, Zulieferung von Daten?
Ja, sowohl als auch, weil diese Plattform lebt natürlich mit den Informationen, die drin sind. Und das ist immer so dieses Henne-Ei-Problem, wenn ich sowas aufbaue. Wenn keine Daten drin sind, kriege ich keine Leute oder keine Unternehmer dazu, sich daran zu beteiligen, weil sie sagen, warum mache ich denn das? Ich habe ja da gar nicht viel von. Sondern das ist uns schon klar, dass es unser Auftrag auch ist, die Datenqualität zu verbessern und bereitzustellen. Aber jeder, der möchte, kann sich gerne an uns wenden, digital@lübeck.de. Und wir kommen dann ins Gespräch und klopfen so ein bisschen ab, was sind die Vorstellungen und wie können wir die umsetzen.
Bietet ihr in diesem Kontext auch Rechenleistung dann an? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also Rechenleistung im Sinne von...
Wenn ich sage, ich speise da Daten ein und stelle ein paar Fragen und kriege dann ein bestimmtes Ergebnis.
Ja, so funktioniert es erstmal nicht, sondern die Rechenleistung, also was wir bereitstellen können, ist ein Pool, ein Data Lake, wo sozusagen die Daten zur Verfügung stehen. Die Rechenleistung wird dann die Daten werden dann über Schnittstelle sozusagen weitergegeben an die Unternehmen und da kann dann die Rechenleistung passieren.
Okay, verstanden. Thema KI. Wir haben jetzt Smart City und KI. Würde ich mal fragen, passt das zusammen und wenn ja, wie? Und wenn nein, warum nicht?
Die Frage ist ja rhetorisch, oder? Also natürlich passt das sehr, sehr gut zusammen. Wir haben beispielsweise auch schon erste KI-Applikationen in der Stadt im Einsatz, wo wir zum Beispiel datenschutzkonform erkennen, welches Fahrzeug bewegt sich gerade. Ist es ein Fahrrad, ist es ein Fußgänger, ist es ein LKW oder ein Bus? um einfach da Messungen zu machen. Das erproben wir gerade, auch gehört auch zum Thema Verkehrsfluss, was für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges ist. Wir haben aber ein Riesenproblem, KI in der Verwaltung einzusetzen. Ich dachte das ja zu Beginn, auch die Modernisierung der Verwaltung gehört für uns zur Smart City dazu. Und da ist es einfach so, dass wir aktuell, die Gesetzeslage es nicht hergibt, dass wir KI einsetzen. Also, das ist nicht ganz richtig, wir dürfen KI einsetzen, aber die KI darf anhand von Live-Daten nicht lernen, aus Datenschutzgründen. Und dann wird so eine KI, wenn die nicht lernen darf, ad absurdum geführt und ist eigentlich nur noch ein programmiertes Programm, was ich zu einem Zeitpunkt X einmal mit pseudonymisierten Daten angelernt habe, und dann aber sich nicht automatisch weiterentwickeln kann. Und dann macht der Invest einfach da nicht viel Sinn. Zumindest jetzt noch nicht. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, weil der Hub, den man mit KI erzeugen kann, einfach immens groß ist.
Ist ja für den Standort Deutschland auch relevant, um da wettbewerbsfähig zu bleiben, oder nicht? Woran hapert es denn im Moment?
Na, Datenschutz. Also es ist das Datenschutzthema. Das heißt also, wenn Bürgerinnen und Bürger ihre Daten da eingeben, werden die ja in die Cloud geschickt. Und sozusagen, die dürfen nur pseudonymisiert in die Cloud geschickt werden. Und die Pseudonymisierung kann ich aber nicht von Hand durchführen, sondern auch dafür brauche ich eine KI. Und die sozusagen bei uns im Rechenzentrum in Lübeck vorzuhalten, dass ich erst pseudonymisiere, um dann rauszuschicken und dann wieder zu verarbeiten, das ist ein Aufwand, der da betrieben werden muss, den können wir schlicht und einfach nicht abbilden. Da ist einfach der Ressourcenaufwand ist immens hoch.
Aber trotzdem seid ihr auf Platz 19 bundesweit. Ich habe mal so ein bisschen geguckt und habe gesagt, also gut ab, könnt ihr stolz drauf sein. Das habt ihr ja nicht von heute auf morgen geschafft, dafür habt ihr viel getan. Was waren denn so die Merkmale, die euch an diesem Platz katapultiert haben, wenn man sich anguckt, dass Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Leipzig und Essen weit hinter euch sind?
Ja, das will ich als erstmal sagen, das haben nicht wir geschafft, sondern das haben, also wir als Digitalisierer der Stadt, sondern das haben wir als Stadtgesellschaft, Unternehmerinnen, Unternehmer, Energiecluster, aber natürlich auch die Stadt, das haben wir gemeinsam geschafft, indem wir Strukturen wie den Energiecluster Digitales Lübeck e.V. geschaffen haben, indem wir einen Beirat Lübeck Digital geschaffen haben, indem wir uns als einzige Stadt, wie vorhin schon erwähnt, mit dem Thema Social Smart City auseinandersetzen. Also welche Auswirkungen hat es überhaupt auf sozial benachteiligte Gruppen, wenn ich in die Digitalisierung gehe? Wenn man jetzt an harten Projekten tatsächlich guckt, dann ist natürlich diese Smart City Plattform ein Leuchtturmprojekt, weil wir da Infrastrukturen geschaffen haben. Die sind erstmal unsexy, die sind erstmal teuer und die entfalten ihre Wirkung erst später. Und andere haben da scheinbar zurückgeschreckt, wo wir Gott sei Dank weitergegangen sind. Mit den Stadtwerken wird das LoRaWAN-Netzwerk permanent ausgebaut. Also wir haben da auch eine Verdichtung hat da stattgefunden. Und auch die Zukunftsprojekte, die wir so angehen im Rahmen des Modellprojektes. Wir haben da zum Beispiel intelligenter Verkehrsfluss auch ein Projekt, wo wir uns anschauen wollen, wie wir autonome Fahrzeuge sozusagen nutzen können, um Menschen von A nach B zu transportieren. Da wird es noch in Zukunft viel geben. Und ich glaube, diese Leuchtturmprojekte haben uns sehr nach vorne gebracht. Vielleicht eins, was ich noch auf jeden Fall erwähnen muss, ist das Thema kreuzungsfrei. Das hat ja nicht nur bundesweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sondern auch europaweit. Erst letzte Woche waren die Stadtvertreter von Barcelona hier und haben sich unser Projekt angeguckt, weil sie einfach schauen wollten, wie können wir das nach Barcelona hin übertragen. Aber für diejenigen, die das Projekt noch nicht kennen, kreuzungsfrei ist ein Projekt, wo wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger stärken und damit wieder Lebensqualität steigern, indem wir sicherstellen, dass gerade in engen Kreuzungsbereichen, in denen wir alle oft mal parken, weil wir denken, naja, geht schon, aber die Feuerwehr kommt an diesen Orten nicht durch. Und dann haben wir also Sensorik auf dem Boden aufgebracht, die ohne personenbezogene Daten erkennt, ob das ein Fahrzeug jetzt da gerade geparkt hat. Und diese Meldung wird dann über das LoRaWAN-Netz sozusagen zu unserer Smart City-Plattform gegeben und wird dann da angezeigt. Und von da aus geht es dann weiter. Das Ordnungsamt bekommt dann eine Meldung und kann dann sozusagen vor Ort schauen, was ist da eigentlich los. Es geht nicht darum, jetzt sozusagen die Fahrzeuge direkt abzuschleppen. Erstmal findet eine Halterfeststellung statt, dann wird noch geprüft, ist dieses Fahrzeug jetzt überhaupt kritisch oder dass die Feuerwehr durchkommt oder nicht. Und wenn das der Fall ist, dann sozusagen, wenn alles vorher abgeprüft wurde, dann wird im Zweifel auch abgeschleppt, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger eben zu steigern. Wir haben da auch mit Bürgerinnen und Bürgern drüber gesprochen und keiner wollte nachts um 4 Uhr aufwachen, Brandgeruch in der Nase haben und wissen, verdammt, ich habe mein Fahrzeug da, weil ich faul war, in der Kreuzung abgestellt. Und dann sind Menschenleben gefährdet. Klar ist aber auch, uns ist vollkommen bewusst, der Parkraum an bestimmten Stellen ist eng. Man muss auch mal Einkäufe ausladen, man muss auch mal eine ältere Dame abholen oder einen älteren Herrn, der ein bisschen länger braucht und da muss man da mal kurz halten. Das ist auch alles eingeplant, also das Ordnungsamt sitzt nicht da und wartet, oh, da geht eine Lampe an, jetzt muss ich sofort los, sondern es ist ein angemessenes, wird in einem angemessenen Zeitraum, wird dann da überprüft. Und ganz wichtig ist dazu noch zu sagen, dass mit diesem Projekt bisher, also es wurden keine Parkplätze wegrationalisiert, die vorher Parkplätze waren. Es waren mit diesem Projekt immer Parkplätze, die noch nie Parkplätze waren, aber wo wir einfach aufgrund der Situation Engstellen hatten. Und jetzt schlage ich nochmal den Bogen, da habe ich schon viel drüber gesprochen, über die Smart City Plattform. Die zeigt uns eigentlich auch, wenn man sich die Parkplätze anschaut, dass wir Kapazitäten in der Stadt haben. Das heißt, die sind dann etwas weiter weg. Das ist dann vielleicht nicht immer ganz bequem, aber Parkplatzkapazität ist vorhanden.
Mich würde nochmal interessieren, ich will das Thema Parkplätze, das ist immer sensibel in Lübeck, gar nicht weiter strapazieren, wobei ich das gut finde, welche Rolle die Hochschulen spielen. Du hast schon gesagt, sie sind Teil eures Netzwerks, aber auch bei der Stadt, vielleicht aus beiden Perspektiven nochmal, wie wird da zusammengearbeitet mit TH, mit Universität?
Mit TH und Universität. Ja, aus meiner Sicht sind die wesentlicher Teil der Smart City Akteure hier in Lübeck. Tatsächlich gab es schon vor dem Energiecluster Smart City Initiativen, die in den Hochschulen konzipiert wurden. Sie sind dann damals am Vorgänger von Herrn Lindenau gescheitert, beziehungsweise haben nicht genug Unterstützung erfahren. Aber sie standen in den Startlöchern und als das Ganze losging 2019, sind sie sofort mit aufgesprungen und treiben das Thema bis heute durch die Mitwirkung im Vorstandsgremium, durch die Unterstützung bei Veranstaltungen, Projekten. Sie werben eigene Fördergelder ein, starten Projekte, wo sie dann Smart City Fokus integrieren. Als Beispiel sei da das innovative Hochschule-Projekt genannt, wo TH und Uni gemeinsam einen Antrag abgegeben haben und Gelder akquiriert haben für den Wissenstransfer aus den Hochschulen in die Praxis, in die Wirtschaft auch übrigens ganz speziell. Und um da vielleicht noch einmal die Brücke zu schlagen zu dem Thema KI, das ist an den Hochschulen natürlich auch ein besonders spannendes Thema, dass da in verschiedenen Kontexten auch Smart City fremden Anwendungsgebieten, beispielsweise der Medizin, schon echte Experten hervorgebracht hat. Und das können wir fürs Thema Smart City natürlich nutzen. Da gab es beispielsweise im letzten Jahr einen Hackathon mit Studierenden, die nur zum Thema künstliche Intelligenz an Lösungen gearbeitet haben, an wenigen Tagen, an sehr konkreten Problemen aus der Stadtgesellschaft, mit spannenden Ideen, die dabei herausgekommen sind und bis heute weiterverfolgt werden.
Ich ergänze vielleicht nochmal, also auch wir haben viele Förderprojekte mit den Hochschulen gemeinsam gemacht, um jetzt nur zwei zu nennen. Das wäre einmal das Thema digitale Souveränität, was wir mit dem Lehrstuhl von Frau Professor Dr. Heine gemacht haben. Da ging es darum zu wissen, wie laufen eigentlich meine Daten innerhalb der Verwaltung und wer nutzt meine, also aus Bürgersicht gesprochen, wer nutzt eigentlich meine Daten wann? Das war ein Förderprojekt, was hier mittlerweile abgeschlossen ist. Dann gibt es noch das Projekt Baltic Future Port. Da hatten wir auch schon gerade in der Logistikbranche ein Förderprojekt, wo die Universität und die TH Lübeck auch dabei ist, wo wir zahlreiche Teilprojekte haben, um eben die Effizienz im Hafen zu verbessern.
Autonomes Fahren, Stichwort Hafen. Habt ihr das da ausprobiert?
Da haben wir es das erste Mal ausprobiert, genau. Da gibt es ein autonomes Fahrzeug, was sozusagen den Trailer jagt. Das ist da die Fläche, wo die ganzen Trailer abgestellt werden, abfährt und dann automatisch erkennt, was ist das für ein Trailer, wo steht dieser Trailer, um dann das in das Logistiksystem des Hafenbetreibers einzuspeisen. Und
das läuft, oder?
Das läuft. Das läuft, also ist in der Testphase.
Ah, okay.
Wir sprechen ja hier bei Baltic Future Port über ein Forschungsprojekt, das darf man nicht vergessen, wo wir das ausprobiert haben, wie das funktionieren könnte. Das ist jetzt vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss und muss noch weiterentwickelt werden. Vielleicht gibt es auch noch andere Optionen, aber grundsätzlich funktioniert das. Das konnten wir schon nachweisen, ja.
Du hattest vorhin das Thema autonomes Fahren angesprochen in Lübeck. Perspektivisch betrachtet, Smart City sammelt Daten, wertet Daten aus, arbeitet mit den Daten. Was braucht es, um autonomes Fahren hier in Lübeck oder vielleicht sogar nur in der Innenstadt, das ist ja vielleicht mal ein erster Aufschlag, zu etablieren?
Innenstadt, was du vorgeschlagen hast, ist ein ganz schwieriges Pflaster, weil wir haben unterschiedliche Untergründe, Kopfsteinpflaster, viele Fußgänger, Radfahrer. Es bietet sich an, erstmal, wenn wir sowas testen, bietet es sich an, Flächen zu nutzen, die weniger viele Verkehrsteilnehmer haben und weniger Untergründe. Wir planen aber, oder die Idee ist, das außerhalb des Stadtkerns einmal zu testen. Da sind wir noch auf der Suche nach einem geeigneten Areal.
Gewerbegebiete vielleicht?
Könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Da ist dann aber der Anwendungsfall, müsste man dann nochmal spezifizieren, weil ja in Gewerbegebieten grundsätzlich viel Platz ist. Das heißt,
ich habe einen spontanen Einfall, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Also mal, ich träume ja immer von einer Circle Line. Also wenn man in London war, der weiß, da fährt eine Circle Line im Untergrund. Das können wir in Lübeck nicht darstellen, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte so eine Circle Line im Gewerbegebiet, sodass jetzt die Busse nicht mehr reinfahren müssen, sondern nur noch außenrum, und da würde so ein autonomer Bus durch die Gegend zirkeln, sozusagen im Kreis fahren und die ganzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abholen, einsammeln, und die können dann ein- und aussteigen. Wird das so ein Modellprojekt?
Ja, also das könnte man sich vorstellen. Auch da würden wir jetzt nicht über mehrere Gewerbegebiete sprechen, sondern wenn dann überhaupt mal über eins, wo man diesen Use Case einfach ausprobieren kann. Wir denken aber tatsächlich schon, die Endausbaustufe ist tatsächlich das, was du gesagt hast. Man parkt hier unten an der Trave auf dem Parkplatz P3 oder was weiß ich und wird dann von da aus in die Innenstadt gefahren. Man braucht dann auf der Altstadtinsel eigentlich weniger Parkraum, der ja auch knapp vorhanden ist.
Zu Wasser auch eine Möglichkeit. Bei Gateway 49 erinnere ich mich, gab es auch mal ein Startup, das, glaube ich, autonom fahrende Fähren hervorgebracht hat. Wäre sicherlich auch was für Lübeck bei der Menge an Wasser.
Das stimmt wahrscheinlich, ja. Die Fähre, die Stadtwerke betreiben, fährt meines Wissens bis heute noch nicht autonom.
Aber Hybrid mittlerweile, oder? Oder sogar komplett elektrisch? Die neue ist doch gerade eingeweiht worden. Habe ich was? Elektrisch?
Hybridfähre.
Ja, also Lübeck, das Wasser ist eins unserer, Identifikationsmerkmale, Alleinstellungsmerkmale gegenüber so manch anderer Stadt in Deutschland, und es verbindet uns mit Städten an der Ostseeküste, die übrigens ganz ähnliche Ambitionen und Herausforderungen im Bereich Smart City haben. Und in dem Konglomerat über genau solche Projekte zu sprechen, wie beispielsweise autonome Schifffahrt, würde ich jetzt mal überhaupt nicht ausschließen. Gerade kürzlich ist da ein Netzwerk gegründet worden, das sich für solche Projektideen solcher Art anbieten würde. Das ist hier in Lübeck im letzten Jahr passiert. Damals waren das Lübeck, Wismar, Stralsund und Rostock, die sich zur sogenannten smarten Hanse zusammengeschlossen haben, mit dem Gedanken, die Digitalisierung mehr gemeinschaftlich anzugehen, über gemeinsame Projekte, über Erfahrungsaustausch, über Synergien, vielleicht auch in der Entwicklung von Dingen. Stand heute sind zwei weitere Städte, Kiel und Schwerin, dazugekommen. Also ein neues, wachsendes Städtenetzwerk, aus dem viel hervorgehen kann.
Ja, da geht es einfach darum, dass nicht jeder alles selbst entwickelt und selber macht, sondern zu schauen, was läuft in Rostock beispielsweise sehr gut, was wir hier in Lübeck verwenden können, was läuft bei uns gut, was die Rostocker gebrauchen und natürlich auch aus den anderen Städten erhoffen wir uns da noch starken Input.
Spannend. Ich will das jetzt nochmal strapazieren, die Circle Line-Geschichte. Also wir wissen ja schon, dass drüben in Palo Alto gibt es ja schon jede Menge autonome Fahrversuche. Kurze Frage, wenn man sowas nach Lübeck importieren würde, könnt ihr euch das vorstellen? Wie schnell wäre das aus eurer Sicht umsetzbar? Oder würde es einfach daran scheitern, dass wir noch gar nicht die Sensorik dafür haben?
Also das wäre ja ein Lübecker Großprojekt auch. Das würden wir natürlich erstmal der Bürgerschaft vorstellen, wenn wir da in diese Richtung gehen wollen würden. Das wird noch einen Moment dauern, alleine diese Technologie erstmal sich anzugucken, vertraut damit zu werden. Ich habe immer, jetzt gucke ich gerade aus dem Fenster und sehe relativ viel Wind. Das ist so, man muss sich das ganz genau angucken, welche Effekte eigentlich auf dieses Fahrzeug wirken. Wenn es jetzt auf dem Wasser ist, dann ist Wind relativ unberechenbar. Auf der Straße sozusagen kann ich, da habe ich Asphalt, da kann mal ein Hubbel passieren oder so. Ne? Da habe ich deutlich kontrollierbarere Außenumgebungen sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, wir werden dieses Thema früher oder später angehen, wenn wir dafür die Zustimmung der Bürgerschaft erhalten.
Aber wäre das nicht auch ein Projekt, was vielleicht ein Unternehmen machen könnte? Also ich meine, meine Erwartung ist ja nicht jetzt, oder unsere, dass das die Stadt alles macht. Auch wenn der ÖPNV ja öffentliche Aufgabe ein Stück weit ist oder zum größten Teil. Das ist ja möglicherweise auch ein Geschäftsmodell zu sagen, okay, also ich habe hier so eine Circle Line finanziert von allen Lübecker Unternehmen, die in einem riesengroßen Gewerbegebiet aktiv sind und wir wollen da mal was machen. Würde da erstmal City unterstützen können?
Also das müsste man sich dann im konkreten Fall einfach angucken. Also wir haben nicht den Anspruch, das sagte ich ja vorhin auch schon, dass wir das alles alleine machen müssen. Wir freuen uns sehr, wenn Lübecker Unternehmen mit Ideen kommen und sagen, möchte ich ausprobieren, möchten wir investieren, sehr gerne. Also da müsste man im Einzelfall gucken, wie man das unterstützen kann. Wir sind dann, jetzt muss ich den Verwaltungsmenschen so ein bisschen rauskehren, so ein bisschen in der Beihilfethematik. Da muss man ganz genau gucken, was ist möglich und was ist nicht möglich.
Aber wenn ihr jetzt noch die Möglichkeit hättet, also deswegen habe ich es ja angesprochen, nochmal einen Appell an die Lübecker Wirtschaft richten zu dürfen, zu sagen, Mensch, was wünscht ihr euch von der Lübecker Wirtschaft? Das ist auch ein Wirtschaftsförderungspodcast. Wie können sich Lübecker Unternehmerinnen und Unternehmer bei euch melden, beteiligen, wenn sie gute Ideen haben oder auch eine gegenseitige Win-Win-Situation ermöglichen. Was wären so eure Wünsche, um mehr Beteiligung der Wirtschaft im Energieklasse Digitales Lübeck- bei Smart City zu bekommen?
Vielleicht fange ich da an der Stelle mal an, denn ich mache es mir einfach. Also für Lübecker Unternehmen und hier aus der Region, die ein Interesse daran haben, dass sich der Standort positiv entwickelt, wenn der zukunftsfähig gemacht werden soll für all die Herausforderungen, die dann noch kommen, dann ist der erste Schritt erstmal eine tolle Idee, mit uns in den Kontakt zu treten und über eine Mitgliedschaft nachzudenken, denn dann ist man erstens als Unterstützer dabei und zweitens im Informationsfluss mit drin und zeigt drittens nach außen seine Unterstützung des Themas hier in Lübeck. Ihr habt vorhin nach Herausforderungen gefragt, die wir hier haben. Ich sehe so ein bisschen als Herausforderung auch immer noch, und ich hoffe, der Podcast trägt dazu bei, dass wir die positiven Aspekte der Smart City noch besser kommunizieren müssen. Denn so manch einer könnte sich ja auch fragen, 13,5 Millionen Euro, wie viele Spielplätze hätte man damit bauen können? Oder günstigen Wohnraum oder, dass das überhaupt keine Frage ist. Das sind zweckgebundene Fördermittel, das ist die andere Geschichte. Und trotzdem ist es ja muss es unser Anspruch sein, auch inhaltlich erklären zu können, warum die ganzen Bemühungen und Anstrengungen, die wir so tagtäglich machen in dem Bereich, und Stefan und ich sind da Überzeugungstäter, ich glaube, so können wir das sagen, dass das einzahlt auf die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und dass an der Digitalisierung kein Weg dran vorbeigeht und das Thema eins ist, das ist gekommen, um zu bleiben. Und als Lübecker Unternehmen, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, sind wir sehr happy über jedes Unternehmen, das sich entschließt, daran mitzuwirken und an der Gestaltung des eigenen Arbeitsumfeldes, aber auch für die eigenen Mitarbeitenden ja das Lebensumfeld, das positiv gestalten zu wollen. Dafür sind wir sehr gerne die erste Anlaufstelle.
Dann möchte ich da noch einen draufsetzen. Du hattest vom LoRaWAN gesprochen, oder ihr habt davon gesprochen. Das ist ja ein komplett über die Stadt verteiltes Netzwerk. Was heißt das vielleicht nochmal ganz kurz und knackig? Und welche Vorteile bringt das, wenn ich nämlich Dinge verliere, die mit Sensoren ausgestattet sind, beispielsweise? Die würde ich doch schneller wiederfinden, oder nicht? Zumindest, also ist mal eine Frage, kann ich das irgendwie nutzen? Erzähl doch mal, wo ist der Vorteil in so einem LoRaWAN?
Soll ich anfangen und du ergänzt?
Sehr gerne.
Ja, das LoRaWAN-Funknetz in Lübeck ist sicher eins der ältesten in Schleswig-Holstein. Das haben damals die Stadtwerke im Pilotbetrieb aufgebaut. Dann wurde das Ganze stark erweitert und ist mittlerweile wirklich flächendeckend überall teilweise bis in die Keller verfügbar. Es ist ein Funknetz, es kann also Daten empfangen und übertragen, allerdings sehr, sehr kleine Datenmengen. Es geht also um Sensorik, die Umwelteinflüsse erfasst, wie Temperaturen oder Feuchtigkeit oder eine Tür ist auf oder zu, solche Dinge. Ne? Schon ein Fax zu senden wäre sehr schwierig bis unmöglich.
Könnte ich mein verlorenes Werkzeug darüber wiederfinden?
Mit dem entsprechenden Sensor, das am Werkzeug fixiert ist, wäre das möglich. Allerdings ist das ein bestimmter Sensor, der etwas mehr an Energie braucht. Das Besondere ist, dass die Sensoren mit Batterie betrieben sind und teilweise Jahre halten und es keinen Batteriewechselbedarf. Spezielle Sensoren können, solange sie empfangen, zum mindestens 3 Gateways haben. Gateways sind quasi die Router unseres LoRaWAN-Funknetzes in Lübeck, auch ihren Standort grob mitteilen. Alternativ über, wie es auch das Handy das tut, über GPS, allerdings sind das dann wieder sehr, sehr energieintensive Anwendungen und die Batterie entsprechend schnell leer.
Der Anwendungsfall, den du jetzt beschrieben hast mit dem Werkzeug, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil der Sensor doch zu groß ist, um den jetzt an den Schraubenschlüssel oder einen Hammer dran zu machen. Das macht keinen Sinn. Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bin Pflanzenfreund, habe in meiner Wohnung viele Pflanzen, kann ich mir vorstellen, Feuchtigkeitssensoren da sozusagen Feuchtigkeitssensoren in den Boden zu geben. Und dann kann ich sozusagen, wenn ich längere Zeit verreist bin oder mein Nachbar sozusagen die Blumen gießen soll, kann ich sehen, wie, ob der das auch wirklich tut oder ob der die vernachlässigt und ich beim nächsten Urlaub vielleicht lieber jemand anders frage. Solche Informationen, die lassen sich sehr, sehr gut über das LoRaWAN-Netz übertragen. Wir haben auch da, wir haben es vielleicht alle schon so ein bisschen verdrängt, aber wir hatten ja auch mal so eine Zeit, so Corona und so weiter. Da ist ein tolles Pilotprojekt gemeinsam auch aus dem Energiecluster heraus entstanden, wo wir in allen, wo dann rauskam, wir haben einmal das Problem geschildert, dass wir wissen müssen, wie ist eigentlich der CO2-Gehalt in den Klassenräumen beispielsweise oder in den Kita-Räumen. Und dann trafen sich in dem Energiecluster mehrere Personen aus unterschiedlichen Ecken. Der eine hatte ein Problem, der andere sagt, ja, da habe ich doch vielleicht eine Lösung. Und so ist das Projekt entstanden, dass wir jetzt in allen Lübecker Schul- und Kita-Räumen CO2-Sensorik verbaut haben, die uns anzeigt, wie ist der CO2-Gehalt, wurde richtig gelüftet. Und da hat sozusagen voll Zugriff das Gesundheitsamt drauf, um Pandemieverläufe dann auch besser nachvollziehen zu können. Aber auch Bürgerinnen und Bürger können das live auf der Smart City Plattform sehen, wie in den Schulräumen sozusagen da gerade der CO2-Gehalt ist. Und wir machen das auch deswegen weiter, weil das natürlich es hat sich gezeigt, dass die Luftqualität auch für den Lernerfolg einen Einfluss hat. Das heißt, bei besserer Luft lernen Kinder besser. Und deswegen ist es natürlich auch nach wie vor ein wichtiges Messinstrument.
Ich glaube, mit Blick auf die Zeit müssen wir jetzt mal ein bisschen Richtung Schluss kommen, mal ein bisschen nach vorne schauen. Wir haben ja viel gehört, was bereits läuft, was Ideen sind, was Ansätze sind, wer die Akteure sind. Aber wenn ihr beiden mal so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft macht, also vielleicht zweigeteilt auch gerne. Einmal, was sind wirklich konkrete Projekte, die jetzt in der Pipeline sind, die kommen, an dem ihr arbeitet, an dem Projektpartner arbeiten. Aber auch, was sind eure Visionen? Wie sieht eine smarte Stadt Lübeck im Jahr 2040 aus, wenn ihr euch das malen könntet?
Vielleicht, wenn ich mit so ein paar konkreten Projekten einfach mal anfange. Also da haben wir ja, hatte ich vorhin schon erwähnt, das digitale Kulturwerk. Im Prinzip wollen wir versuchen, ein begehbares 3D-Modell der Altstadtinsel zu bauen. Wir haben ja beispielsweise viele Kunstschätze in Privaträumen, die jetzt nicht zugänglich sind, zum Beispiel Wandmalereien gerade auf der Altstadtinsel. Und die würden dann sozusagen für die Öffentlichkeit verfügbar werden, weil ich sie dann digital anzeigen kann. Genauso ist es aber auch möglich, bestimmte Ausstellungen, die nur für einen gewissen Zeit in den Museen verfügbar sind, auch zu digitalisieren, sodass sie auch für die Nachwelt einmal zur Verfügung stehen und dann auch digital weiterhin besucht werden können, obwohl die Ausstellung physisch schon abgebaut ist. Wir glauben, dass wir dadurch auch Lust darauf machen, wenn wir so Museen digital abbilden, dass wir dann noch mehr Besucherinnen und Besucher in die Stadt locken können, weil wir alle wissen, dass man guckt sich das zwar kurz mal einmal im Internet an, aber ich will es dann doch in live sehen. Also man will es dann in echt tatsächlich sehen. Also das ist nochmal ein großes Projekt, was auch mit POSEL-Fördergeldern unterstützt wird. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Aber eben auch von den Bundesfördergeldern unterstützt wird. Dann arbeiten wir gerade daran, Smart City Dashboards zu kreieren. Das heißt, wir diskutieren mit dem Beirat Lübeck Digital, wie müsste eigentlich so ein Bürger-Dashboard aussehen? Was sind so die wichtigen Informationen, die ich so als Bürger brauche? Vielleicht müssen wir es nochmal untergliedern in bestimmte Gruppen, aber da gucken wir jetzt, welche Informationen dann da zusammengetragen werden müssen, damit ich auf einen Blick weiß, was mich so interessiert. Parallel erstellen wir ein Feuerwehr-Dashboard, wo wir mit der Feuerwehr sprechen und sagen, was braucht ihr eigentlich im Einsatzfall? Ne? Die haben natürlich schon ganz, ganz viel, aber sozusagen das visualisiert aus Informationen aus der Stadt, das zu befüllen, ist nochmal, glaube ich, ein großer Mehrwert. Und naja, dann haben wir noch solche Projekte, die heute noch gar nicht Erwähnung gefunden haben. Das ist zum Beispiel die weitere Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Relativ unsexy, gehört aber zur Smart City für mich dazu, zur Verwaltungsmodernisierung. Auch da wieder, wenn ich von zu Hause aus meine Leistungen beantragen kann, brauche ich keinen Termin in der Stadt, brauche da nicht hinkommen, habe keinen CO2-Verbrauch, habe mehr Lebenszeit für mich. Genau.
Mhm. Das smarte Lübeck 2040. Also ich würde sagen, das hat mit Hilfe digitaler Technologien, wie beispielsweise eines digitalen Zwillings, der als Basis für eine schlaue kommunale Wärmeplanung fungiert hat, seine Klimaziele umfassend erreicht. Also Lübeck ist in erster Linie schon mal klimaneutral und die Digitalisierung hat da einen großen Teil zu beigetragen. Und dann gibt's so Punkte wie der Fachkräftemangel in der Verwaltung, den es heute, glaube ich, zweifelsfrei gibt, konnte durch digitale Prozesse, Automatisierung, den gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz begegnet werden. Also auch die Datenschutzthemen von heute wurden dann gelöst. Und das Thema mit die enge Zusammenarbeit der Verwaltung mit den kommunalen Unternehmen hat Schule gemacht. Da haben sich andere Städte dran orientiert. In Lübeck funktioniert das heute sehr gut und die digitale Souveränität, also ich bin Herr über meine Daten, kann entscheiden, was damit passiert, wie diese verarbeitet werden, funktioniert in Lübeck gut, weil die Daten mittlerweile in einem eigenen Rechenzentrum gemanagt werden. Und die Daten auch der Öffentlichkeit über Open Data ganz überwiegend zur Verfügung stehen. Und Lübecker Unternehmen, insbesondere die Startups aus dem Accelerator-Programm, da sehr von profitieren. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt, der vielleicht verdeutlicht, dass das nicht reines Spielkram ist mit der Digitalisierung, falls es noch nicht deutlich wurde bis hierhin. Durch die Kommunikation der Veränderung und die Einbeziehung der Stadtgesellschaft konnte das Bild der verstaubten Verwaltungsprozesse um 180 Grad gedreht werden. Und das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Verwaltung des Staates ist wieder gestiegen, auch in die Kommunalpolitik. Und das schlägt sich im Wahlverhalten der Lübecker Bürgerinnen und Bürger nieder. Ne? Die Wahlbeteiligung liegt bei 80% und in der Bürgerschaft sitzen ausschließlich Parteien, die mit beiden Beinen fest auf dem Grundgesetz stehen. Also auch ein Beitrag für die Demokratie im smarten Lübeck 2040.
Also da das sind schöne Ziele und schöne Visionen, die kann ich nur unterschreiben, die würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Um nochmal jetzt vielleicht ein bisschen zu ergänzen, also für mich ist es auch die Ziele, die wir uns in der digitalen Strategie gesetzt haben. Eingangs hatte ich damit das erwähnt, ne? Wir wollen die Lebensqualität der Stadtgesellschaft steigern. Das haben wir dann erreicht. Wir wollen den Wirtschaftsstandort weiter stärken, so dass wir hier eine florierende Wirtschaft haben und unseren Wohlstand dadurch auch sicherstellen können, den wir hier haben. wir gehen mit Ressourcen verantwortungsvoll um. Und wir haben, wie gesagt, auch eine moderne Verwaltung. Und da habe ich mich sehr gefreut, gerade Felix, dass du das gesagt hast. Also, dass wir dieses Image so ein bisschen wegkriegen von dieser verstaubten Verwaltung. Weil alles, was wir so hören, wenn wir unterwegs sind, ist das jetzt schon nicht mehr so. Aber es sitzt noch hartnäckig in den Köpfen drin, dieses Bild dieser verstaubten Amtsstube. Und das würde mich persönlich sehr freuen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass das zwei wunderbare Schlussworte waren mit einer Perspektive auf eine zukunftsfähige Stadt und Stadtgesellschaft mit viel Lebensqualität. Oder was sagst du, Lukas? Kann man stoppen? Schwer.
Nein. Schöne Schlussworte. Wenn es nichts gibt, was ihr noch sagen wollt, würde ich sagen, bedanken wir uns ganz herzlich für euren Besuch.
Ja, wir haben zu danken.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke ebenso.
Das war Geschichten mit Zukunft. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.